Die Adventserwartung kann man am besten bei den Gläubigen des Alten Bundes studieren und lernen. Wie das erzählt wird noch im Neuen Testament, wie der Simeon oder die Hanna im Tempel auf die Ankunft des Messias warteten. Oder wenn wir daran denken, wie durch die schwere Zeit der babylonischen Gefangenschaft, durch diese 70 Jahre Trauern an den Strömen dort im Zweistromland in Babel, wo die Israeliten saßen, das Warten auf das Licht in der finsteren Nacht da war. Sie verstehen es sicher, dass ich auch diesmal an Advent wieder unsere Textreihe gesucht habe in den Verheißungen des Alten Testamentes im Prophetenwort. Und ich bin diesmal selbst sehr überrascht worden, ein Bibelwort, das mir gar nicht geläufig war, das in meinem Leben noch keine Bedeutung gehabt hat und das mir in der Vorbereitung immer größer wurde. Sacharja 6, Vers 13. Ich lese aber auch die Verse drumherum. Wenn Sie jetzt eine Bibel haben, schlagen Sie bitte auf. Sacharja 6, Vers 9 bis 15. Das ist die Zeit direkt nach der babylonischen Gefangenschaft, in der Sacharja predigt, etwa begonnen 520 vor Christus. 537 sind sie zurückgekehrt aus dem Exil. Der Tempel war noch nicht wieder aufgebaut. Die Mauern waren noch nicht aufgebaut. Das Werk hat erst später Nehemia dann in Gang gesetzt. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tag ins Haus Josias, des Sohnes Zephanias. Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Josuas, des Hohepriesters, des Sohnes Josadaks, und sprich zu ihm: So spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen. Da klingt ja Jesaja 11 an, das Reis, das aus dem Stamm Isais, das Ros, das entsprungen ist aus dem Weihnachtslied. Und er wird bauen des Herrn Tempel, ja, den Tempel des Herrn wird er bauen. Und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten. Jetzt erlauben Sie mir, dass ich hier Kritik übe an dieser Bibelübersetzung. Ich habe den Kommentar von Helmut Frey angesehen, von Hans Brandenburg. Ich habe den alten Luthertext angesehen. Das heißt, in allen Texten, in der englischen Bibelausgabe, auch im hebräischen Text, es ist zwangshaft verändert. Und er wird Priester auf seinem Thron sein. Das ist jetzt wichtig. Sonst gibt es keinen Sinn. Und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanias im Tempel des Herrn bleiben. Und es werden kommen von ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Herr, schließ uns dein Wort auf. Amen. Wir haben neulich für unsere Fräulein Brinkmann in Thailand, Missionsdienst, ein Paket gepackt. Es war grob unnötig, würden manche sagen, aber es gehört für mich auch mit dazu. Sie hat geschrieben, dass sie doch ein bisschen Zitronat und Nüsse bräuchte. Wir sollten kleine Kostproben schicken. Wir haben dann ein großes Paket gepackt, das sich auch lohnt für die Luftfracht, und haben noch Tannenzweige oben hineingelegt, weil sie Stollen backen wollte. Das war der springende Punkt. Und dann haben wir gedacht, dass es für die ganze Missionsmannschaft da drunten auch eine Freude gibt, weil das ja mit dazugehört, diese äußeren Zeichen in der Adventszeit. Diese kleinen Liebesboten und diese kleinen Freuden, die wir hier einander bereiten können. Und erst da wird es einem bewusst, wenn einer ferne von der Heimat lebt, wie wichtig doch solche äußeren Zeichen sind, die Kerzenlichter, ein Adventskranz oder was es sein mag. Aber noch wichtiger ist uns ja, was im Mittelpunkt unserer Adventserwartung steht. Und da macht uns Sacharja einen Brauch vor, den wir gar nicht üben. Aber ich will ihn jetzt einführen bei Ihnen als ein Sinnbild dessen, was wir in unserem Glauben mit unseren Herzen in diesen Tagen tun sollten. Er krönt einen Menschen sinnbildlich und will damit zum Ausdruck bringen, dass in der rechten Adventserwartung wir den kommenden Messias, den kommenden Heiland krönen sollen. Aber jetzt muss ich doch noch einmal vorher die Geschichte erzählen, die ich Ihnen da in kurzen Stichworten vorgelesen habe. Es war eine kleine und eine wirklich nicht sehr große und beachtliche Gemeinde, die sich wieder in Jerusalem auf den Trümmern des zerstörten Stadtbildes dort gesammelt hat. Sie waren zurückgekehrt, Frauen und Kindern, nur noch wenige waren zurückgekehrt. Einige sind in Babel geblieben. Sie haben sich dort bequem gemacht. Die Mauern waren nicht wieder aufgebaut. Wir erinnern uns, wie dann Jahre später Nehemia mit seinem Esel dann um die Stadt herumreiten wollte und wie er traurig war, wie er die zerstörte Stadt sah. Die Trümmer lagen nur da. Kaum ein Haus war aufgebaut. Es gab keinen Tempel. Nur einen Statthalter. Zerubabel gab es wieder in der Stadt und einen Hohepriester, der offenbar außerhalb des Tempels amtierte. Und dann kamen drei Boten aus der Gola. Das sind die Exulanten, so nennen die Juden heute noch, die in der Diaspora lebenden Gemeindejuden, die aus Babel kamen und brachten offenbar ansehnliche Goldgeschenke und Silbergeschenke mit. Und diese Gaben waren bestimmt zum Aufbau des Tempels. Das sind die Leute, die dort erwähnt werden, Heldai, Tobia und Jedaja, die aus der Ferne von der Verbannung kommen und nach Jerusalem und diese Geldgaben überbringen. Und da tritt plötzlich Sacharja, der Prophet, auf und nimmt das Gold dieser Leute weg und schmiedet daraus Goldreifen. Das sind die Kronen, sonst können wir nicht drei Kronen aufeinander türmen. Das wäre ja komisch, die würden ja runterpurzeln. Das sind Kronreifen und nimmt die und legt die auf das Haupt des Hohepriesters Josua. Für uns als Adventsgemeinde wird das Ganze noch pikanter, wenn man sich bewusst macht, dass der Name Josua auf Griechisch Jesus heißt. Er legt sie auf das Haupt dieses, der Jesus heißt, oder Josua, und krönt ihn, ganz bewusst krönt er nicht den König Zerubabel, den Statthalter, sondern den Hohepriester und spricht über ihm diese Adventsverheißung aus. Es wird ein Spross aus dem Geschlecht Davids kommen und unter ihm wird sprossen. Dort wird Israel blühen und dann wird er den Tempel des Herrn bauen und sein Thron wird herrlich geschmückt sein. Und er wird ein Priester auf seinem Thron sein. Da haben wir die drei Dinge, die wir heute wichtig sind zum Erklären. Er wird den Tempel bauen, er wird herrlich geschmückt auf dem Thron sitzen und er wird ein Priester sein auf dem Thron. Wenn wir das genau ansehen, merken wir, dass das große Weissagungen sind. Ausblicke auf den kommenden Herrn, auf das Kind in der Krippe, und wir wollen Jesus hier unsere Kronreifen auf sein Haupt legen und ihn anbeten, indem wir diese Verheißungen auslegen. Ich will zuerst mit dem beginnen, krönt ihn den Priester. Das war ja die Handlung, die da Sacharja vorgenommen hat. Er hat den Priester gekrönt. Das ist, wenn Sie ein wenig die Weltgeschichte kennen, etwas ganz Merkwürdiges. Die Priester sind nicht die Könige, sondern die Priester sind auch in der biblischen Geschichte die Gegenspieler der Könige. Wie war das erst unter dem König Saul? Da war ja der Prophet Samuel der den König fortwährend kritisieren musste. Und auch später war es immer so in der Königsgeschichte, dass die sehr sündigen Könige immer wieder die Fürbitte des Priesters brauchten. Das ist völlig undenkbar, dass Priestertum und Königsamt in eines geht. Es gab es nur einmal in der Geschichte Israels, bei David, dass David das Priesteramt gleichzeitig zu seinem Königsamt begleitet hat. Niemand nach ihm durfte es tun. Es ist nur in der Geschichte Israels nach Sacharja geschehen, dass etwa die Hasmoneach, das sind die Vorläufer vor Herodes dem Großen, nach den makkabäischen Befreiungskriegen, diese Königsfamilie der Hasmoneach, die haben zu ihrem Königsamt das Priesteramt ausgeübt, weil sie meinten, sie wären die Erfüllung dieser Sacharja-Verheißung. Und das war ein Frevel ohnegleichen in den Augen der gläubigen Israeliten. Wir kennen nur eine Parallele überhaupt in der Bibel, wenn wir von David absehen. Das ist jenes merkwürdige Königsamt. Damals, als Abraham müde aus der Schlacht zurückkam, wo er seinen Bruder Lot befreit hat, 1. Mose 14, dort kam ihm der König von Salem entgegen, von der Stadt des Friedens. Sein Name war Melchisedek. Und Bibelleser meinen ja immer, dass diese merkwürdige Stadt Salem doch die Stadt Jerusalem war, zu Abrahams Zeiten, wo ein anderer König herrschte, der zu seinem Königamt das Priesteramt ausführte. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und hat nicht David diese Tradition übernommen, als er diese Stadt von den Jebusitern eroberte? Er hat ja erst Jerusalem Israel einverleibt, die Stadt erobert. 2. Samuel 5 ist es beschrieben. Und hat dort seinen Regierungssitz aufgerichtet. Hat er nicht das Erbe Melchisedeks aufgenommen, so sehen wir nur dreimal Priester und Königsamt vereint. Melchisedek, David und dann wieder in unserer Schriftlesung heute. Jesus, du bist ein hoher Priester nach der Weise Melchisedeks ewiglich. Da wird uns beschrieben in der Verheißung, in der Erwartung des Propheten, was Jesus einmal sein wird. Er wird Priester sein. Nun haben wir zum Priesteramt ja keinen Bezug, weil wir es in unserer Kirche so nicht kennen. Und doch ist das priesterliche Amt bei uns ganz wichtig, weil wir ja so stark betonen, dass wir das Priestertum aller Gläubigen haben. Was ist denn dieses Priesteramt? Das können Sie an Jesus studieren. Sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein war priesterlich, als er am Brunnenrand von Samaria saß. War es nicht sein Amt, diese Frau zu verdammen und zu richten, sondern als der Seelsorger saß er da, als der Priester, der diese Frau lösen wollte von den schweren Lasten, die auf ihnen lag, die auf ihr lagen. Und wenn Jesus zu den Gedemütigten und zu den Zerbrochenen trat, zu den verzweifelten Menschen, dann war er immer der Priester und Seelsorger mit einem ganz weiten Herzen. Er hat gesucht, gewartet, gehofft. Und selbst bei seinen Jüngern, bei einem Petrus, hat er nicht gesagt, so, das ist mal Untreue, dass er jetzt in der Nacht vor seiner Hinrichtung noch untreu wird, sondern dann hat Jesus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Das priesterliche Amt Jesu zeigt sich darin, dass er Fürbitte leistet, Fürbitte übt für die Ungläubigen um ihn her, für das Volk, für die Menschen, für die Welt. Und dann treten Sie einmal in Ihrer Bibellese in dieses Heiligtum des hohen priesterlichen Gebetes Jesu, Johannes 17. Wie Jesus Fürbitte tut für seine Gemeinde. Er sieht schon die Gefahren, die auf die Gemeinde zukommen. Und er bittet beim Vater, erhalte sie in deinem Frieden, in deinem Schutz und in deiner Bewahrung. Das ist Jesus wichtig, dass er Priester ist. Darin können Sie sein ganzes Amt umschreiben. Und er wird nun gekrönt als ein Priester. Das ist eine Bestätigung seines Amtes. Er will dieses Amt in Ewigkeit ausführen. Das hält er bei, auch nach seiner Himmelfahrt. Auch wenn er jetzt auf seinem Thron sitzt, ist er der Priester, der für uns eintritt. Das ist ja die Ursache, dass wir im Glauben noch nicht müde geworden sind. Dass wir nicht auch in der Untreue ihn verleugnet haben, weil er anhält, priesterlich für uns einzutreten. Und darum ist Hoffnung für jeden Menschen da, weil die Fürbitte Jesu beim Vater doch geschieht. Er tritt für uns ein und will, dass wir frei werden von dieser alten, dunklen Sache, dass wir hineintreten in das neue Leben, dass wir zu Gott heimfinden und dass unser Leben von ihm neu gemacht werden kann. Jetzt wollen wir das übernehmen, diese Adventserwartung, was uns Zacharia da vorschlägt, krönt ihn. Das wäre ein Adventsbrauch, mehr noch als Weihnachtsstullen, die ich Ihnen gönne, krönen Sie in diesen Tagen Jesus den Priester. Und erwarten Sie ihn als den Priester Ihres Lebens, der heilend, vergebend in Ihr Leben eintreten kann, der den Segen auf Sie legt und das Neue geschieht unter seinem Dienst an Ihnen. Ein priesterlicher Dienst ist das. Das Zweite, was unser Zacharja da vorschlägt als ein Brauch der Erwartung Jesu, schmückt seinen Thron herrlich. Er spricht davon, dass er ihn krönt, diesen Priester. Er hat das bei Josua, dem Jesus, dem damaligen Hohepriester, nur sinnbildlich getan. Im Vorgriff auf den kommenden Hohepriester. Aber dann spricht er davon, dass sein Thron herrlich geschmückt sei. Schon in dieser Adventsverheißung wird es deutlich, dass dieser Thron nicht erst gebaut werden muss. Dieser Thron steht fest und der hohe Priester setzt sich auf den Thron Gottes. Das ist ein gutes Zeichen, dass man sagen kann, er steht schon, dieser Thron, er ist schon fest befestigt. Da hängt doch Jesu Herrschaft nicht davon ab, ob seine Anhänger ihm zujubeln, ob sie ihm treu sind, ob sie auch ihm wirklich in Ehrfurcht dienen. Der Thron des Hohepriesters Jesus steht fest. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Das soll in diesen Adventserwartungen bei uns groß sein. Die Herrschaft Jesu steht fest. Wir machen manchmal so, wie wenn die Sache Jesu in unserer modernen Welt heute verloren wäre. Die ist nicht verloren. Unsere Sorge ist nur, ob sie in unserem Leben verloren ist. Ob sie in unserem Volk verloren ist. Die Herrschaft Jesu über die Welt steht fest. Und da müssen wir darauf achten, dass Jesus seine Herrschaft nie auf irdische Gewalt gegründet hat. Das ist auch die Ursache, dass Jesus verzichtet hat, den Messias-Titel oder das Christus-Prädikat häufig von seinen Anhängern in den Mund genommen zu hören. Er wollte diesen Titel nicht, weil er Verwechslungen gab mit den irdischen Herren. Natürlich ist er der Christus und der Messias. Aber er will doch keine Herrschaft nach dem Muster irdischer Gewalt haben. Seine ganze Herrschaft ruht im priesterlichen Dienen. Jesus bleibt auch heute der Herr im priesterlichen Dienen. Es ist verhängnisvoll, dass in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder die Herrschaft Jesu missverstanden wurde als eine Machtherrschaft. Es ist notvoll, dass auch die Christen in ihren Kirchenorganisationen den Einfluss Jesu verwechseln mit Macht, mit äußerer irdischer Macht. Und es kann in unseren Zeiten, auch wo die Kirchen mehr Geld zur Verfügung haben, ein gefährliches Stück sein, dass hier ein falscher Einfluss hereinkommt. Die Macht Jesu ruht allein auf was denn? Auf seinem priesterlichen Dienen, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht, dass er ein Opfer dargebracht hat, dass Menschen versöhnt werden. Und wenn Sie wissen wollen, wie heute die Weltmission gebaut wird, sie wird nicht mit christlichem Einfluss gebaut, sondern die Weltmission und die Herrschaft Jesu wird nur dort sein, wo sein Wort vom Kreuz verkündigt wird und wo Menschen in seinem Kreuzesopfer die Vergebung empfangen. Dieses Wunder, dass er Sünden durchstreichen und auslöschen kann. Es ist immer wieder schlimm, dass wir meinen, wir müssten für Jesus uns der weltlichen Machtmittel bedienen. Ob wir nicht doch nachhelfen müssen, dass seinen Geboten, seinem Recht Genüge getan wird. Das einzige Mittel, mit dem Jesus seine Herrschaft ausbreitet, ist das Weitersagen des frohen Evangeliums, dass er den Zorn Gottes über der Welt trägt und Menschen herausholt aus dem Machtbereich der Finsternis und dass in seinem Namen Erlösung geschieht. Ich wollte das in dem missionarischen Jahr, das nun beginnen soll, dass wir diesen Dienst so wichtig nehmen, dass Sie das in Ihren Worten so weitersagen, wie Sie das in Ihrem Leben erfahren haben. Da ist mir Jesus groß geworden, wie er in meinem Leben die Schuld ausgelöscht hat. Und das ist jetzt wichtig, bei diesem Dienst, den Jesus uns tut, der Vergebung, sagt der Hebräerbrief, er ist ein Hohepriester, der nicht fortwährend das tut, sondern wenn er uns einmal dieses Opfer darreicht, für dich in den Tod gegeben, ist dies eine gültige Sache, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Er ist für mich sündigen Menschen gestorben. Darauf darf ich fröhlich leben und fröhlich sterben, weil ich weiß, er hat mir das Heil erworben. Er wird ein Priester sein und sein Thron wird herrlich geschmückt sein. Der Thron Jesu steht fest. Ich denke jetzt nicht an irdische Organisationen, wo der Name Jesu davor genannt wird. Ich denke an die Schar derer, die den Herrn Jesus anbeten, über seinem Priesterdienst, den sie erfahren haben. Er kann auf ewig selig machen, sagt der Hebräerbrief. Oder an einer anderen Stelle, durch sein Opfer sind wir ein für allemal geheiligt. Haben Sie diese Heilsgewissheit gefunden? In diesen Adventstagen sollen Sie Jesus als den Priester kennenlernen, der zu Ihnen kommt und er will sein Königreich auch in Ihrem Leben ausbreiten. Kennen Sie das, dass er für Sie gelitten und gestorben ist, damit Sie das ewige Leben haben, damit Sie wissen, die Freundlichkeit und Liebe Gottes gilt mir unverbrüchlich. Ich darf fröhlich dahin leben, weil ich weiß, Gott hält mich in seiner starken und festen Hand. Es ist ein königlicher Priesterdienst, aber es ist gleichzeitig auch sein Thron, der feststeht. Nicht nur in den Erdentagen, auch heute steht der Thron Jesu fest. Es ist der Thron des Hohepriesters. Verwechseln Sie bitte nie Jesus mit einem anderen irdischen Machthaber, mit einem Ayatollah oder wem auch immer. Er ist der, der heute verborgen und unscheinbar wirkt. Es beelendet mich auch, wenn Menschen fragen und sagen, wo ist denn die Macht Gottes? Sieht man denn nichts von der Herrlichkeit Jesu? Und wir wollten dann gerne etwas Großes zeigen in unseren Tagen. Wo sieht man die Spuren Jesu? Es geschieht nichts Größeres, als was damals am Brunnenrand von Samaria geschehen ist. Dass Jesus in diesen Tagen Menschen in ihren Nöten, in ihrer Sinnlosigkeit anspricht und ihnen das Wort des Friedens sagt, du gehörst mir, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Dass er Vergangenheit auslöscht und bewältigt und dass er Menschen mutig und stark macht für die Aufgaben, die sie haben. Der Priesterdienst Jesu und sein großer, herrlicher Thron. Und auch das Dritte, baut ihm den Tempel. Auch davon wird gesprochen in diesem Vorgriff dieser, ja soll ich sagen, Adventsbräuche, die Sacharja da tut, dieser Krönung mit den Reifen, dem Reden von dem Thron der Herrschaft des Hohepriesters. Und er wird den Tempel des Herrn bauen, ja, den Tempel des Herrn wird er bauen. Und dann später noch einmal, es werden kommen von ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da sehen Sie erst, wie das Neue Testament nur aus dem Alten heraus verstanden werden kann. Warum hat denn Jesus davon gesprochen, dass er den Tempel in 3 Tagen wiederbaut? Seit Sacharja war die Hoffnung auf den neuen salomonischen Tempel groß. Wann wird der wunderbare Tempel noch einmal kommen, der mit dem Goldgepränge, da wo diese Opfer dargebracht wurden? Dann kam der herodianische Tempel, auch für die gläubigen Juden ein notvolles Stück, weil er von dem Heiden Herodes gebaut wurde, der gar kein Jude war. Ist das der verheißene Tempel? Natürlich war das klar, dass Jesus sagt, er wird untergehen, dieser Tempel. Ich will einen neuen Tempel machen. Und dann fährt Paulus später fort und sagt, der Tempel, der gebaut wird, das seid ihr. Gott baut sich einen Tempel mit lebendigen Steinen. Das ist alles die Fortführung, die Deutung dieser Weissagung von Sacharja. Einen Tempel mit lebendigen Steinen. Gott liebt nicht diese Tempel mit unsere normalen Kunststein behauenen Steinen gebaut. Er liebt sie sehr, aber das ist nicht seine Wohnung. Das ist zu wenig, wo Gott wohnen will. Er baut sich einen großen Tempel, zu dem Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen und aus allen Sprachen gehören. Menschen, die ihm dienen und die ihm gehorchen. Und mit diesem Tempel wird ausgedrückt, dass das der Ort seiner Gegenwart ist. Ist Ihnen dieses Geheimnis bewusst, wenn ich vorhin am Anfang des Gottesdienstes von der leeren Kirche sprach und dann von einem Gottesdienst, dass Jesus Christus seine Gegenwart gebunden hat an die Gemeinschaft mit Christen? Und wenn nur eine kleine Familie sich irgendwo in einer Wohnung zusammensetzt und dann miteinander am Morgen des Tages betet, da ist Jesus da, weil zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Das ist der Tempel seiner Gegenwart. Und er ist so groß, so weit, der geht über die ganze Welt hin. Das ist das, was wir heute Morgen als großes Geschenk Gottes erleben, dass er in unserer Mitte wohnen will, dass er sich einen Tempel baut. Der Losung des heutigen Tages im Herrnhuter Losungsbüchlein war dies angeklungen, wie sie von ferne herkommen. Für die jüdischen Ohren eine große Weissagung, wie das verheißene Gottesvolk nicht allein dasteht, sondern sie werden von allen Völkern, von den fernsten Inseln herkommen und ihn anbeten, ihm dienen, ihn ehren. Zu diesem Tempel will ich gehören. Und lassen Sie sich einbauen in diesen Tempel Gottes. Und dann wollen wir unserem Herrn hier die Loblieder singen. Heute schon in diesem Tempel, wie einst damals Zacharia in einem kühnen Handstreich diese Goldgaben der Flüchtlinge aus Babel oder der Exulanten aus Babel einfach wegnahm und diese Kronreifen schmiedete und sagte, alles andere ist jetzt nicht wichtig. Er kann verzichten auf einen provisorischen Tempelbau. Er kann verzichten auf einen Mauerbau. Aber das sollt ihr wissen über dem zerstörten Jerusalem. Dort kommt der Spross, unter ihm wird sprossen. Dieser Jesus will jetzt in diesen Tagen bei uns Einzug halten. Krönen Sie ihn. Er will als der Priester in Ihrem Leben herrschen. Sein Thron steht fest. Jetzt habe ich nur eins nicht ausgelegt. Dieser eine Satzteil, der recht dunkel bleibt. Und es wird Frieden zwischen den beiden sein. Das hat alttestamentliche Ausleger zu dieser schlimmen Veränderung des Bibeltextes geführt, die sie auch in ihrer Lutherbibel finden. Das gibt keinen Sinn. Warum wird ein Priester zu seiner Rechten sein? Die Zacharia-Verheißung hat ihre Mitte, dass das Königtum im Hohepriester liegt. Das ist doch die Aussage. Was soll noch ein Priester zu Rechten stehen? Der ist unnötig. Sondern er wird Priester auf seinem Thron sein, so der hebräische Wortlaut. Und es wird Frieden sein zwischen den beiden. Ja, es war in der Geschichte Israels immer Zank zwischen Königen und Priestern, zwischen Königen und Propheten. Wie hat Ahab gelitten unter Elia? Du bist mein Feind, du störst mich mit deinem Wort. Weil dort der König von Saul her als ein Akt des Unglaubens gewählt war gegen die Gottesherrschaft. Sie wissen noch, wie sich Samuel sperrte gegen das Königsamt. Warum braucht ihr einen König? Sie haben Gott verworfen, sagt dann Samuel. Ihr habt den lebendigen Herrn verworfen, dann kriegt ihr einen König, aber ihr werdet unter diesem König leiden. Und es war immer das Gegenüber des Priesters und des Propheten wichtig, der ihn, den König, wieder in die Schranken weist. Aber wenn dieser Spross kommen wird, der Priester auf dem Königsthron, ist er König, Priester und Prophet in einer Person und es wird Friede sein. Dort wird es keine Auseinandersetzung mit den Ämtern mehr geben, sondern die Ämter alle zusammen, das prophetische Amt, das Priesteramt und das Königsamt Jesu, wirken alle zusammen mit, seine Herrschaft zu bezeugen. Ich wollte, dass Sie in diesen Adventstagen diesen Priester, diesen König, diesen Herrn erfahren, wie er in Ihrem Leben Frieden schaffen will. Und wie er in Ihr Leben hinein redet als der Segnende und Heilende. Amen.